Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Heute bei mir die liebe Cornelia Frankenberg, aka Conny. Hallo Conny.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr cool, dass du da bist. Ich glaube, es ist unser dritter Versuch heute, da einmal mein Gesundheitszustand, was glaube ich, es nicht zugelassen hat, und einmal die Technik.
Mhm, genau.
Aber wie sagt man so schön, aller guten Dinge sind drei.
Ja.
Für alle, die Conny nicht kennen, ich vermute, das sind nicht ganz so viele. Conny ist Versicherungsmaklerin. Conny ist mitunter eine der aktivsten Maklerinnen, die ich kenne auf Social Media, vor allem LinkedIn und Recycling dieser Inhalte dann auf WhatsApp, was ich übrigens immer sehr, sehr cool finde, weil dann weiß wirklich jeder, dass ein neuer LinkedIn-Beitrag da ist. Als auch quasi in unserer Jungmakler, Youngmakler-Bubble, einer für alle, alle für einen.
So in etwa.
So in etwa war es. Es gab eine ganz gute Anmoderation, gell? Wir gehen nachher in der Tiefe auf alles ein, aber wie immer muss sich jeder Gast bei mir 5 schnellen Fragen stellen. Und wie immer ist es so, wenn ich das Gefühl habe, die Frage ist dir unangenehm oder du kommst ins Schwimmen, bohre ich entweder tiefer nach oder helfe dir raus. Ich entscheide spontan.
Sehr gut.
Conny, was war als Kind dein Lieblings-Fantasy-Spiel?
Mein Lieblings-Fantasy-Spiel? Oh, ich habe Pokémon gespielt auf dem Emulator am PC.
Geil, ja, Pokémon, das ist krass, wie lange das Ganze jetzt her ist.
Ja.
Bist du nochmal auf diesen Pokémon-Hype auf dem Handy vor 10 Jahren oder so dann aufgesprungen?
Nee, ich habe anderweitig Bewegung.
Ja, das stimmt. Auch das ist wahnsinnig. Wir müssen jetzt schön dieses Thema angehen, bevor wir weitermachen. Conny, erzähl doch bitte mal, was war dein weitester Lauf und warum hast du dir das Ganze angetan?
Mein weitester Lauf war letztes Jahr der Rennsteiglauf-Supermarathon mit 73,9 Kilometern. Einmal quer beim Rennsteig. Wird dieses Jahr getoppt, wenn ich ins Ziel komme vom Sachsen Trail. Der hat 78 Kilometer. Und warum ich das mache, ja, ich glaube, ich habe ein bisschen einen Knall, ja, aber ich liebe es auch einfach, den ganzen Tag in der Natur zu sein, meine körperlichen und mentalen Grenzen herauszufordern und Zeit mit tollen Leuten zu verbringen, denn man trifft dort auf der Strecke unglaublich viele Leute, die genauso verrückt sind.
Ja, ich glaube, verrückt ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, sonst geht das Ganze nicht. Also ich werde in diesem Leben kein großer Jogger mehr. Ich musste es aufgrund meiner vergangenen Handballkarriere in der Vorbereitung immer wieder machen. Aber mein allergrößtes Problem immer beim Joggen, mir wird irgendwann fürchterlich langweilig. Also es ist gar nicht, dass die Füße wehtun oder dass ich keine Luft mehr bekomme. Ich habe einfach nichts, wofür ich mich dann begeistern kann beim Laufen, sondern ich bin einfach nur genervt davon, dass ich laufen muss.
Ich höre dabei einfach ein gutes Buch oder einen guten Podcast, kann mich weiterbilden in der Zeit oder lass mich gut unterhalten oder lass meine Gedanken einfach fließen. Also das ist je nach Tagesform anders.
Das ist cool. Mhm. Conny, womit macht man dich, aber niemanden anderen glücklich?
Mich, aber niemanden anderen.
73 Kilometer laufen.
Zum Beispiel. Mich aber niemanden anderen. Das ist schwierig, weil ich so viele Dinge habe, die mich glücklich machen. Vor allem besonders gutes veganes Essen. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Mich macht glücklich, wenn alles in Ordnung ist. Also wenn ich alles schön ordentlich halten kann, da bin ich ein bisschen nerdig. Und so kleine Monkey-Sachen. So,
ist eine brutal schwere Frage.
Eine Sache fällt mir ein. Ich habe dieses Jahr, das mache ich jetzt öffentlich, ich habe dieses Jahr einen Heiratsantrag bekommen und der war so toll nerdig verpackt, dass ich gemerkt habe, dieser Mann liebt mich über alles. Der hat mir nämlich ein Rätsel gestellt, wo es darum ging, Buchstaben rauszufinden, die ich dann zusammensetzen musste zu der Frage der Fragen. Und um auf diese Buchstaben zu kommen, musste ich Primfaktorzerlegungen bearbeiten.
Also erstmal, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Punkt Nummer 2, ich finde es brutal geil. Aber das ist ja schon wieder so cool individuell, dass es perfekt für euch beide ist. Absolut. Aber wahrscheinlich auch auf die Frage, weil ich glaube, es gibt ganz wenig Leute, die darüber glücklich werden, wenn sie Primzahlen,
Primfaktorzerlegung.
Was ist denn eine Primfaktorzerlegung? Also ich kenne Primzahlen, aber was ist eine Primfaktorzerlegung?
Du kennst Primzahlen, also 2, 3, 5, 7, 11 und so weiter. Und man kann jede Zahl, jede natürliche Zahl als ein Produkt von Primfaktoren aufschlüsseln. Zum Beispiel 15 ist 3 mal 5. 20 ist 2 mal 2 mal 5. Also die kleinstmögliche Zerlegung in verschiedene einzelne Primzahlen. Das ist die Primfaktorzerlegung. Und damit kann man dann zum Beispiel das kleinste gemeinsame Vielfache, den größten gemeinsamen Teiler und solche Sachen bestimmen. Das sind Grundlagen, die man in ganz, ganz vielen Bereichen der Mathematik braucht.
Okay, cool. Ich muss weitergehen, weil sonst müsste ich mich ja als völliger Laie outen. Aber ich finde es mega cool, weil einfach individuell und dann für euch perfekt passend.
Mhm. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir heute über das Thema reden.
Ja, überragend. Ich finde es toll. Es freut mich richtig. Aber jetzt kommt wirklich eine fast genauso wichtige Frage. Mhm. Wer ist dein liebster Nachrichtensprecher?
Holla, mein liebster Nachrichtensprecher, Susanne Daubner.
Ich habe es nur mitgekriegt, dass etwas jüngere der ARD verabschiedet.
Ja,
der hört
das habe ich auch mitbekommen. Aber ich gucke prinzipiell sehr, sehr wenig Nachrichten, weil ich die schlechten Nachrichten der Welt versuche, nur gezielt zu konsumieren. Das heißt, es ist gar nicht jeden Tag bei mir die Tagesschau oder irgendein anderes Nachrichtenformat angeschaltet. Ich kriege nur ein paar Sachen mit und bei Susanne Daubner, die kriege ich immer mit, wenn sie das Jugendwort des Jahres oder wie auch immer es heißt, verliest. Und das finde ich ziemlich cool.
Okay, verstanden.
Und aus LOL kenne ich sie. Und das fand ich schon echt gut, was sie da gerissen hat.
LOL hat mich, ich weiß nicht warum, nie komplett abgeholt.
Mich holt's ab, wenn ich einfach das Gehirn ausschalten will.
Ich muss aber ehrlich sagen, ich muss mich auch brutal wieder erziehen. Ich konnte ganz lange, inzwischen ist es wieder deutlich besser, ich konnte keine 90 Minuten Fernseher gucken, ohne das Handy in die Hand zu nehmen. Mhm. Ich habe das manchmal beim Tatort gemerkt, wo du ja weißt, es geht 90 Minuten. Sonntagabend ist im Zweifel auch nicht viel anderes, aber wie du wirklich diesen inneren Drang hast, dein Handy in die Hand zu nehmen, weil du, ich weiß gar nicht, warum es bei mir so war, Angst hatte, was zu verpassen oder was anders nebenher konsumieren wollte.
Ja, es ist vor allem dieses, wir sind ja gewohnt, ganz, ganz viele Informationen auf einmal zu verarbeiten. Und wenn der Informationsfluss nicht so schnell ist, wie wir das jetzt gewohnt sind, wie zum Beispiel in einem Tatort, der ja doch eher, ich sag mal, entschleunigend ist.
Und genau deswegen gucke ich ihn eigentlich an.
Genau. Dann müssen wir uns da wirklich disziplinieren, dass wir nicht nach dem Handy greifen. Was hilft, ist zum Beispiel die Hände anderweitig zu beschäftigen. Du kannst anfangen zu stricken oder irgendwelche anderen Sachen machen oder die nebenbei Maniküre machen. Oder manche Leute essen auch währenddessen, das würde ich jetzt nicht empfehlen, wenn man keinen Hunger hat. Aber so Hände beschäftigen hilft ganz gut.
Ja, ich also stricken wird eng, aber danke für die Tipps, Conny. Aber es ist ja wirklich so, ich gucke einen Tatort, weil ich möchte, es soll am Anfang einen Mörder geben, es soll ermittelt werden, Mörder soll gefunden werden. Ich will auch gar keine fancy Tatorts gucken, sondern ich will diesen ganz klassischen Tatort ohne viel Action drumrum. Einfach klassisch. Ja. Aber irgendwie sagt mein Hirn trotzdem, wie du es gerade beschrieben hast, ich brauche mehr, was ist das, Dopamin, Adrenalin, keine Ahnung.
Ganz genau.
Krasse Frage kommt jetzt, gibt es Menschen, auf die du neidisch bist?
Menschen, auf die ich neidisch bin. Wenn, dann meist nur sehr, sehr kurz. Also klar gibt es Menschen, die man sieht und man denkt, boah, ich wäre gern wie die Person. Das denke ich aber in der Regel nur die ersten 2 Minuten. Und dann rede ich mit denen und dann merke ich, okay, ich bin doch lieber ich. Von daher, ich weiß, dass jeder Mensch immer nur einen gewissen Anteil von sich zeigt. Und dass, wenn man ein anderer Mensch wäre, man ja auch alle anderen Anteile mitnehmen würde. Und dafür mag ich aber mein Leben viel zu sehr, als dass ich irgendwas eintauschen würde.
Das hast du sehr schön gesagt. Und ich glaube, das ist etwas, was man dir auch brutal anmerkt, dass du einfach glücklich bist mit deinem Leben, mit dir glücklich bist. Und es ist eine brutal unterschätzte Gabe, glaube ich, dass man nicht glücklich mit sich sein, also dass viele nicht glücklich mit sich sind. Und ich glaube, wenn man diesen Status erreicht hat, ist es brutal viel wert.
Absolut. Also ich stehe jeden Tag auf und freue mich auf den Tag.
Das ist mega. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Auf welche Nachspeise freust du dich am meisten? Was ist deine Lieblingsnachspeise?
Meine Lieblingsnachspeise? Ich bin gar kein Nachspeisenesser, weil ich meistens meine Mittagessen so koche, dass ich in der Pappsatto glücklich bin und gar nicht mehr eine Nachspeise brauche. Ich habe gar keine liebste Nachspeise.
Ich bin bei mir echt auch... ich bin hin und her gerissen. Kaiserschmarrn als Nachspeise finde ich very nice.
Ja, ich möchte so eine Nachspeise gerne genießen. Also wenn wir so 2 Stunden Platz zwischen Mittagessen und Nachspeise lassen können, dann bin ich immer für einen guten Kuchen zu haben, den meine Mama backt. Also am besten so ein schönen Biskuit mit Himbeer und Sahne.
Cool. Ja, nee, muss ich mir nochmal...
Oder wenn wir mal einen Ausflug nach Thailand machen, Mango und Sticky Rice.
Ja, gut, safe. Das ist über alle Zweifel erhaben. Wobei ich tatsächlich auch manchmal, wenn wir ein Schnitzel, das ist nicht dein Thema, als Nachspeise aber noch mal lieber wie irgendwas Süßes.
Ja. Gibt's auch ohne Tier, von daher ja, kann ich nachvollziehen.
So, ja, stimmt. So, Conny, es gibt einen Grund, warum du heute hier bist. Und das ist nicht nur, weil wir zwei uns gefühlt 20 Mal im Jahr sehen und sehr gut verstehen, sondern weil du aus meiner Sicht ganz, ganz viele Sachen besonders und zwar auch besonders gut machst. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich glaube, jeder, der in unserer Bubble, in unserer Branche irgendwo unterwegs ist, hat dich schon mal auf LinkedIn oder anderen Social-Media-Kanälen wahrgenommen. Und jetzt die völlig plumpe Frage, weil ich weiß, du machst das Beste draus. Warum bist du so fleißig auf LinkedIn unterwegs und was machst du da?
Also, ich habe mehrere Gründe, fleißig zu sein. Zum einen... erstmal ganz plump natürlich auch Kundengewinnung. Ich lebe ja jetzt auch nicht nur von Luft und Liebe, sondern ich freue mich über jeden Neukunden, der zu mir kommt. Da ist natürlich Sichtbarkeit in sozialen Netzwerken toll. Dann freue ich mich auch immer über Sichtbarkeit und Anerkennung. Also ich freue mich darüber, wenn ich irgendwo wiedererkannt werde. Das ist im letzten Jahr tatsächlich mehr geworden. Ich komme irgendwo hin und jemand sagt, ich kenne dich doch von LinkedIn. Das ist so... Balsam für meine Seele.
Kenne ich, ja.
Mich freut das schon sehr. Also wenn ich irgendwo erkannt werde und die Leute auch so meine Expertise schätzen, das finde ich gut. Und dann natürlich, weil ich auch eine Mission habe. Ich sehe einfach viel zu viele Frauen, die im Alter sich nicht aus ihrer Ehe lösen können oder von ihrem Mann trennen können, obwohl sie schon seit 10 Jahren nur noch nebenher leben, einfach weil das Geld nicht reicht, weil sie finanziell abhängig sind. Und das bedrückt mich, weil ich selber in so einer Situation war, die mich so finanziell gefangen gehalten hat. Und ich möchte einfach, dass es ganz, ganz vielen Frauen nicht so geht. Nicht nur meinen Kundinnen, sondern auch allen anderen. Und da möchte ich Aufklärung schaffen, da möchte ich einfach motivieren und also ich möchte auch irgendwo einen Impact leisten.
Das ist cool. Dieser Spruch hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich finde es cool, weil immer wenn man mit einer Mission unterwegs ist, für die man brennt und so doof es klingt, im Zweifel vielleicht auch selber potenziell davon betroffen sein könnte, ist es ja einfach nochmal deutlich authentischer, wenn man rausgeht und quasi erzählt. Und so ein bisschen, ich stelle es mir so bildlich immer vor, mit der Fahne vorne draus läuft, zum sagen, komm, folgt mir, ich zeige euch, wie ihr das Ganze, wie sagt man da, besser machen könnt, was ihr machen könnt.
Ja, oder überhaupt erst mal anfangen. Viele beschäftigen sich ja überhaupt nicht mit dem Thema und sagen, ja, mein Mann regelt das. Also
Ich hatte damals einen Kollege bei der Wüstennot, das ist auch schon 10 Jahre her, der Holle hat man ihn genannt. Holle war bei uns damals für einen Wüstenrodler ein extrem guter Lebenverkäufer. Und ich war dann mal bei ihm dabei und er hat das immer ganz, ganz besonders gemacht. Der hat auch eine ganz eigene Art. Also keiner könnte das 1:1 kopieren und so machen wie er. Das würde Ärger geben. Aber Holle hat immer quasi alles mit dem Mann besprochen. Alle Sachen fertig gemacht. Und dann hat er zum Schluss immer so gesagt, was ist mit deiner Frau? Was hat die eigentlich? Und dann sagt der Mann so, ja, die hat ja mich. Ja, was ist mit dir, was passiert? Und eine Rente hat sie auch nicht. Jetzt nimmst du mal 300 Euro in die Hand und machst was für deine Frau. Mhm. Und er hat das auf so eine ganz charmante Art, die nur er quasi konnte, gemacht und hat damit ganz viele Rentenverträge für Frauen verkauft und eine exorbitant hohe Weiterempfehlungsquote gehabt, weil er das halt nicht außer Acht gelassen hat. Also er hat immer dann diese Komponente, Frauen brauchen auch eine eigene Vorsorge und vielleicht auch fürs Emotionale noch einen eigenen Vertrag mitgedacht.
Ja, na, vor allem den eigenen Vertrag, denn wenn der Vertrag auf den Ehemann läuft, dann endet er ja, wenn der Ehemann stirbt. Mhm. Und dann kann ich den ja auch nicht weiter besparen in der Regel.
Mhm. Ja, also, ist so.
Ja, ist wichtig. Aber du wolltest auch noch wissen, was ich jeden Tag mache auf LinkedIn.
Ja.
Ich poste ungefähr 3-mal pro Woche. Mhm. Montag, Mittwoch, Freitag ist so meine Regel. Das ist so mein innerer Monk, der hätte das gerne. Das muss dann, ich poste ja auch alles noch in meinem Instagram-Feed. Und dann muss der Feed auch noch schön aussehen. Das heißt, es muss schon irgendwie am Ende stimmig sein. Und jeden Tag bin ich zwischen 8 und 9 online und kommentiere. Also ich pflege so meine Community. Ich kommentiere bei den Menschen, die Multiplikatoren sind, die selber in meine Zielgruppe gehören. Und bin dort ziemlich aktiv. Beantworte natürlich auch eigene Kommentare unter meinen Beiträgen und ich schicke jeden Tag neue Kontaktanfragen raus, mindestens 10 Stück.
Das heißt, du bist wirklich auch selber aktiv und wartest nicht drauf, dass alle zu dir kommen und sagen, hey Conny, ich will Versicherung kaufen.
Ganz genau. Ja, das ist immer noch ein Thema, was verkauft werden muss. Klar, es gibt die stillen Mitleser, die siehst du nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Die reagieren auf nichts und die liken auch nicht und ähnliches. Aber wenn die ein Anliegen haben und die hatten mit dir genug Touchpoints, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie direkt bei dir einen Termin buchen. Das passiert mir immer wieder, dass ich eine Terminanfrage von irgendwem bekomme und dann frage ich, woher kennst du mich denn? Ja, ich verfolge dich schon seit einem halben Jahr auf LinkedIn. Ach ja. Okay, noch krass, nie gesehen. Ja.
Noch nie gesehen, wahrgenommen oder so ein Scheiß. Okay,
genau. Ja. Und dann gibt es auch die wollen angeschrieben werden. Das heißt, es gibt einen Beitrag, dann kommentiert jemand. Ich merke hier allein über den Kommentar, hier ist wohl irgendein Bedarf. Und dann schreibe ich die Person direkt an und sage, hey, hast du vielleicht Interesse, dass wir einfach mal eine halbe Stunde unverbindlich drüber reden? Vielleicht kann ich dir ja schon direkt im ersten Gespräch weiterhelfen. Und also noch gar nicht mit der Absicht, dass ich die jetzt unbedingt als Kunden gewinne, denn den Mehrwert zu schaffen, das ist das, was man eigentlich, das ist die Intention, mit der man eigentlich rangeht. Klar, aus vielen Gesprächen wird dann auch eine Kundenbeziehung, aber es gibt eben auch die, wo ich dann einfach sage, okay, ich habe dir jetzt 30 Minuten Mehrwert gegeben, die Person ist happy, im besten Fall kriege ich vielleicht nochmal eine Empfehlung. Also das sind alles Dinge, die dann einfach dazugehören. Ich habe jetzt aber auch bin jetzt aber auch an dem Punkt, dass ich diese ganzen Direktnachrichten nicht mehr in der Kapazität selber schreiben kann und möchte, weil ich gerade auch andere Baustellen habe. Das heißt, da suche ich mir jetzt auch gerade Unterstützung, dass mir da jemand ein bisschen was abnimmt.
Cool. Gibt es für dich einen Game Changer, seit wann Social Media für dich funktioniert?
Ja, seit letztem Jahr im April, seit ich festgelegt habe, dass ich nicht mehr auf Instagram meinen Fokus lege, sondern jetzt auf LinkedIn. Mhm. Und seit ich begriffen habe, dass man nicht einfach nur posten sollte und wartet, dass irgendwas passiert, sondern dass man eben wirklich diese Community stärken muss. Also, dass man sich wirklich ein paar Profile sucht, bei denen man jeden Tag kommentiert. Und zwar möglichst schnell kommentiert. Und erstmal so ein bisschen, ich sag mal, die Bubble vorwärmt. Und wenn man dann bei denen kommentiert hat, dann sind die auch so lieb und kommentieren auch bei deinen Beiträgen. Und dann kommentiert zwar immer so die gleiche Bubble, aber die sind ja auch Multiplikatoren. Und dann erweitert man die Bubble mal, indem man wieder aktiv neue sucht. Also es ist, man hat es wirklich selbst in der Hand, wie viele Leute man erreicht oder ob man überhaupt Leute erreicht. Aber man muss es halt tun. Und dieses Wissen, dass ich wirklich durch aktives Kommentieren und Interagieren überhaupt erstmal Sichtbarkeit schaffen kann, das war mir letztes Jahr neu auf LinkedIn, aber es hat direkt funktioniert. Und das war so, wow, krass.
Das heißt, so doof es klingt, LinkedIn ist nicht nur, ich poste Sachen und erwarte von anderen, dass sie bei mir kommentieren, liken, sondern LinkedIn ist auch, ich nehme mir Zeit und supporte andere aktiv unter deren Beiträgen.
Ganz genau.
Okay, verstanden. Fokus auf LinkedIn zu legen, bedeutet das quasi, du recycelst alles dann für Instagram, weil du einfach sagst, wenn ich es eh schon gemacht habe, nehme ich es mit, auch wenn es vielleicht nicht 100% auf diese Plattform passt?
Ganz genau. Also ich nehme das alles mit, ich poste das auf Instagram und auch auf Facebook und dann ist halt ein Feed da. Also ich bespiele da jetzt Instagram nicht mit super vielen Stories oder fordere Interaktion an oder irgendwas, sondern ich denke einfach, wenn mich jemand sucht auf Instagram, dann sieht er ein gepflegtes Profil mit vielen, vielen Beiträgen, die auch aktuell sind. Ich bin halt anwesend, auch wenn ich nicht besonders aktiv bin.
Das heißt, es geht einfach mehr oder weniger darum, dass wenn tatsächlich zum Beispiel jemand nach dir googelt und dann Instagram vorgeschlagen wird, dass es nicht aussieht wie von vor 7 Jahren erstellt und nie wieder was passiert.
Genau, richtig.
So nach dem Motto, die Conny, die gibt's noch.
Ja, genau, die gibt's noch.
Okay, cool. Wie viel Zeit geht da im Monat, in der Woche ungefähr für Social Media drauf?
In der Woche ungefähr 10 Stunden.
Krass. Da sieht man mal wirklich, wie sich die Arbeitswelt, finde ich, dann doch immer geändert hat.
Ja.
Also vor 10, 20, 30 Jahren, da hätte man keine 10 Stunden im Internet mit Community Management verbracht. Da wäre es vielleicht eher der Stammtisch oder Vereine oder sonst irgendwas gewesen.
Richtig.
Und ich sehe das ja bei mir selber, wenn du fleißig bist auf LinkedIn, auf Social Media, völlig egal wo, du hast halt an dem Jahresende, ist da eine hohe 6-stellige oder 7-stellige Zahl an Views. Bedeutet einfach, du würdest 1 Million Mal als Beispiel im Jahr gesehen. Da muss nicht jeder Kunde werden, da muss nicht immer was passiert sein. Aber wo schaffst du es sonst quasi mit 10 Stunden Aufwand, was extrem viel ist, aber jetzt trotzdem nicht dein Fulltime-Job ist, so viele Kontaktpunkte zu schaffen?
Richtig. Und ich habe mittlerweile auch einige Kundinnen gewonnen über LinkedIn, die mich dann eben auch weiterempfehlen, die das dann auch unter anderen Beiträgen kommentieren. Social Media ist halt ein Langzeitrennen. Man muss es wirklich auch als Arbeitszeit betrachten. Wenn ich der Meinung bin, ich mache das mal nebenbei oder ich lasse das die Praktikantin machen, dann kommt nicht wirklich was bei rum. Also es muss, ich finde, Marketing ist entweder eine Geschäftsführungssache oder ich habe halt eine Marketingabteilung dafür. Aber ich muss halt auch mich darstellen. Ich muss halt auch authentisch sein. Und ja, es ist wirklich harte Arbeit, aber es kommt dann auch der Punkt, an dem sich es wirklich bezahlt macht. Und ich glaube, also aktuell ist es so, in der Versicherungsbranche werde ich bekannter. Die Leute sagen alle, oh, ich kenne dich doch von LinkedIn. Ich habe dich doch hier gesehen und da. Und das Gesicht ist bekannt. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis einfach noch mehr Menschen auch außerhalb der Branche mich sehen und kennen. Also es ist wirklich so, man erreicht so verschiedene, ich würde sagen, Schwellen. Und das ist ein Prozess. Man muss viel Energie reinstecken, aber am Ende zahlt sich's aus.
Ist so, ich nehme das ja auch wahr. Du wirst sowohl eine Daseinsberechtigung in der Branche, sag mal, als Player, als auch quasi nach außen bei den Kunden. Manchmal geht es eine schneller, manchmal geht es andere schneller, aber du hast einfach über die Plattformen einen riesen Mehrwert in alle Richtungen.
Ja, absolut.
Würdest du heute, wenn du mit Social Media startest, etwas anders machen?
Ich habe ja schon vor 5, 6 Jahren mit Social Media gestartet. Ich würde mir wahrscheinlich von Anfang an jemanden suchen, der es richtig kann und mich coachen lassen. Und damit meine ich jetzt nicht ein Videokurs-Coaching, wo ich mit 57 anderen die gleichen Videos durchackere, sondern damit meine ich ein 1-zu-1-Coaching. Jemanden, der wirklich die Zielgruppe mit mir definiert und die verschiedenen Schritte durchgeht, sodass ich auch was lerne, was wirklich auf mich passt. Denn Social Media ist ja nicht nur, Ich poste irgendwas, ich poste mein Mittagessen oder hey, guckt mal cool, was ich jetzt alles gemacht habe, sondern es ist ja eine ein Kommunikationskanal. Und ich muss mir darüber im Klaren sein, wen ich erreichen will, mit welcher Botschaft. Und wenn ich das nicht weiß, dann brauche ich mit Social Media gar nicht anzufangen. Also muss erstmal klar sein. Das ist meine Zielgruppe. Was will ich erreichen? Was will ich denen sagen? Und erst dann kann ich überhaupt eine richtige Strategie festlegen. Denn klar, Community Management ist alles super. Aber wenn ich nicht weiß, mit wem ich interagieren soll oder was ich in meine Beiträge reinschreiben soll, damit die Leute Bock haben zu interagieren, dann hilft mir das auch nicht viel. Also es gehört so viel dazu und ich würde das nächste Mal von Anfang an meine Zeit und mein Geld in ein vernünftiges Coaching investieren, damit ich nicht wie auf Instagram 4 Jahre umherdaddel und so viel Zeit verliere und in den 4 Jahren genau einen Kunden gewinne.
Verstanden. Das heißt, du hast quasi wirklich richtige Personas, die du erstellt hast, die du ansprechen möchtest?
Genau. Richtig, ich habe eine Persona. Ich habe ja die Zielgruppe Akademikerinnen. Mhm. Und da habe ich mir aufgeschrieben, diese Persona, wie alt ist die, wie heißt die, was arbeitet die, was hat sie für Hobbys, wann ist sie online, was sind ihre Probleme, warum geht sie das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung und Altersvorsorge nicht an, also was sind ihre Ängste, und habe mir da eine richtig große Liste gemacht und diese Themen bespiele ich dann eben, also so die Angst, dass ich die Altersvorsorge durchweg bezahlen muss. Was passiert, wenn ich mal irgendwie in eine finanzielle Schwierigkeit komme? Also, dass ich einfach die Angst habe, 30 Jahre Verpflichtung jetzt auf mich zu nehmen, die ich vielleicht gar nicht stemmen kann. Und dann einfach zu schreiben, hey, es gibt Lösungen dafür. Und in den Beiträgen auch einfach auf diese Ängste einzugehen, die zu lösen und mitzuteilen, hey, wenn du zu mir kommst, dann lösen wir diese Probleme und sie sind am Ende gar keine Probleme mehr.
Das heißt, es ist von deiner Strategie ist es so eine Mischung aus, hey, ich bin Conny, das bin ich als Person und so kann ich dir quasi helfen. Genau. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass du nach außen transportierst, du kennst die allerletzte Klausel, die irgendwo in den allgemeinen Versicherungsbedingungen besteht, sondern wirklich die Ängste zu nehmen, die vielleicht jeder hat und die gar nicht jetzt kompliziert für jemanden vom Fach sind.
Richtig. Ich meine, wir stecken so in unserem Fachwissen drin, dass für uns wichtig ist, ob in der BU die konkrete Verweisung drin ist oder nicht, oder die Umorganisationsklausel. Ja, das ist auf einer gewissen Ebene wichtig. Das interessiert aber die Kunden einen Scheißdreck. Die wollen die Sicherheit haben, dass, wenn es knallt, der Versicherer bezahlt. Und dafür kommen sie zu einem guten Vermittler. Und da brauche ich nicht mit solchen Klauseln anfangen. Da habe ich die schon lange verloren.
Ist so. Ich finde, es gibt so ein paar Sachen, das merke ich, die will der Kunde hören, die versteht er auch und die sind wichtig, aber ich bin bei dir. Wir brauchen uns im Zweifel mit fast keinem Kunden über konkrete oder abstrakte Verweisungen unterhalten und wo die Umorganisation wie geregelt ist.
Mir geht's ja genauso, wenn ich auf LinkedIn Beiträge von, ich sag mal, potenziellen Kundinnen sehe, die extrem fachlich sind, weil die zum Beispiel im Learning and Development sind oder in der Integration von Behinderten oder Ähnlichen. Und dann sind da Abkürzungen drin, die ich googeln muss, damit ich überhaupt verstehe, worum es in dem Beitrag geht. Dann verliere ich die Lust zu kommentieren und zu interagieren.
Absolut. Ist ja jedes Mal ein Medienbruch, wo du dann erstmal wieder zurückkommen musst zum aktuellen Medium.
Genau, dann hast du gegoogelt, dann gehst du zurück. Oh, Seite hat sich aktualisiert, Beitrag weg. Sorry.
Ja, dann...
Und genauso muss es halt auch sein, wenn ich poste. Es muss leicht verdaulich sein. Es muss dazu anregen, dass jeder kommentieren kann. Also, dass es einfach ist zu kommentieren und seine Meinung dazu zu sagen. Und im Endeffekt stelle ich meine Expertise dadurch dar, dass ich eben auch Empfehlungen bekomme, die auf meinem Profil sichtbar sind, dass ich vielleicht einen, maximal 2 Fachbeiträge pro Woche mache. Und die Kunden irgendwas mitnehmen, irgendein Problem, was gelöst ist. Aber ansonsten bin ich einfach nur ich mit meinem Profil, mit meinem Laufthema, mit meinen Problemen oder meinen Erlebnissen und das Ganze macht nahbar. Denn die Kunden, die kaufen nicht Versicherungen, die kaufen den Vermittler.
Absolut, absolut. Und da ist auch, finde ich, auch völlig egal, ob du Makler bist, ob du Ausschließlichkeitsvertreter bist oder ob du bei einem Strukturvertrieb arbeitest, weil wenn du den Kunden abholst und der Kunde dir vertraut und du dann, sind wir uns einig, ein gutes Produkt verkaufst,
ja,
dann ist im Zweifel die letzte Klausel nicht so wichtig, wie dass du dich um den Kunde kümmerst und dass er sich zufrieden und gut beraten fühlt.
Absolut. Deswegen finde ich auch so Bashing von anderen Vertriebsstrukturen total, total fürchterlich. Klar, die machen das vielleicht anders, als wir das machen. Und wir sitzen auf unserem hohen Ross und sagen, hey, wir können alle Versicherer und wir können alles vergleichen und wir sind so toll und so gut. Aber am Ende mangelt es doch ganz häufig daran, dass wir Makler die absoluten Fachidioten sind, aber nicht verkaufen können.
Ist so, ist so. Ich hatte das letztens, da war ich in einer Diskussion beteiligt, wo es darum ging, ist es wichtig, dass jeder Kunde eine individuell beratende Haftpflichtversicherung bekommt, dass quasi jeder Kunde angeschaut wird, passt, ist da 3 Euro günstiger oder da 3 Euro besser für die Situation, wo ich dann sage, nö, ich suche mir ein, vielleicht auch 2 Produkte in dieser, ich sage einfach mal, nicht so beratungsintensiven Sparte.
Genau.
Das ist aus meiner Sicht sehr gut ist und dann ist der Preis für mich im Zweifel auch zweitrangig. Mhm. Und dann muss es funktionieren, dann kriegt der Kunde das immer, weil ich kann ihn nur langfristig gut beraten, wenn es sich für mich auch in irgendeiner Art und Weise lohnt und nicht ein riesen Zeitfresser ist. Daher muss hier, glaube ich, der Prozess passen und dann ist es wirklich zum Beispiel bei einer Haftpflichtversicherung von den 30 besten Haftpflichtversicherungen, die es am Markt gibt, glaube ich, völlig egal, welche Farbe mir da am liebsten ist.
Ganz genau. Der Prozess muss stimmen. Am Ende hast du ein, zwei Lieblingsversicherer oder ein, zwei Lieblingsprodukte, die je
absolut
nach Kundensituation passen. Und hast du vielleicht noch einen, den du ansprechen kannst, wenn du einen gekündigten Vorvertrag hast wegen Schadenbelastung.
Ja.
Also man hat irgendwann so sein Portfolio, was ja vollkommen in Ordnung ist. Ich muss noch nicht für jeden Kunden das Rad neu erfinden. Das kostet nur Zeit und Geld.
Und das ist auch okay. Wenn man einem Kunde erklärt, was seine Intention ist oder warum er das Ganze so macht, dann ist es auch okay.
Absolut.
Nee. Weiß nicht, wie wir auf die Thematik jetzt gekommen sind, aber es ist zumindest schön, dass wir uns hier einig sind. Conny, wie lange bist du in dieser Branche? Wir gehen jetzt einfach nochmal ein bisschen chronologisch zurück, um einfach zu schauen. Ich weiß ja, wo ich bohren möchte, was es noch Interessantes in deinem Leben gibt, das einen Mehrwert für die Zuhörer hat.
Ich bin jetzt seit etwa 13 Jahren in der Branche. Ich habe 2012 meine Sachkundeprüfung gemacht. Und zwar gar nicht so auf eigene Intention hin, sondern ich hatte damals Mathematik studiert und habe meinen...
Wer hat's vermutet?
und habe meinen damaligen Partner dann kennengelernt und der sagte, Mensch Conny, du gehörst doch in den Vertrieb und nicht ins stille Kämmerlein. Und der hat mir dann 3 große Ordner hingelegt. Oh, jetzt klappert's hier. Ich krieg gerade was zu essen gebracht. Das ist total putzig. Danke, Schatzi.
Guter Mann.
Ja, guter Mann. Und zwar hat mir mein Ex-Partner so 3 so große Ordner hingelegt, so Leitsordner. Und das war quasi das gesamte Lernmaterial für den Versicherungsfachmann. Und er fragte mich, sag mal, kannst du das lernen? Und habe ich mir angeguckt, habe gedacht, ja gut, das ist jetzt kein Hexenwerk. Ich meine, ich habe Abitur, ich habe Mathematik studiert, so ein bisschen Versicherungsbedingungen und gesetzliche Rahmenbedingungen, das hat mich jetzt nicht geschreckt. Ne? Und habe ich gesagt, ja, mache ich. Und dann sagt er, gut, ich habe dich in 3 Monaten zur Prüfung angemeldet.
Ach, okay.
Und dann habe ich also gelernt und er hat mit mir so ein bisschen Kundengespräche geübt. Und dann bin ich am 8. März 2012, Frauentag, in die Prüfung rein. Erst schriftlich, war ich ganz begeistert, dass ich so bestanden habe und dann mündlich. Mhm. Und zwar ohne jemals einen Kunden gesehen zu haben.
Krass.
Ja. Ich habe die Prüfung bestanden. Ich frage mich heute noch, wie ich sie bestanden habe. Ich habe nämlich ein halbes Jahr später dann die Weiterbildung zum Prüfer gemacht, weil ich selber prüfen wollte und habe dann festgestellt, was man alles falsch machen kann und was ich eigentlich alles falsch gemacht habe. Aber ich war sehr begeistert. Ich habe dann erst bei meinem Ex-Partner noch ein halbes Jahr im Unternehmen mitgearbeitet. Und als ich dann meinen Bachelor noch in Mathe fertig gemacht hatte, hat der Partner damals gesagt, so, du machst dich jetzt selbstständig als Versicherungsmaklerin. Dann haben wir auch zwei verschiedene Standbeine. Ne? Also so mit der Intention, falls der eine mal einen Storno hat, kann der andere immer noch einreichen. Also heute schlage ich die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich daran zurückdenke. Aber das war der Beginn meiner Selbstständigkeit. Gar nicht so eigeninitiiert, sondern eher so auf Drängen meines damaligen Partners. Habe ich eine ganze Weile vor mich hingearbeitet. War gut in der Kundenakquise und hat mir die alle rübergeschoben und hat gesagt, jo, mach mal. Und ich habe quasi gemacht, was er gesagt hat. Und dann kam ich 2015 zum Jungmakler Award, habe ich davon gehört, habe gedacht, jo, ich bewerbe mich mal. Bin dann auch ins Regionalcasting gekommen, bin nach Frankfurt gefahren und in einen von diesen großen Hochhaustürmen war dann das Casting. Und ich habe mich präsentiert, ich bin nicht weitergekommen, aber wir haben ja alle ein Feedback bekommen, ein Feedbackgespräch. Und das war wertvoll, denn Steffen Ritter sagte zu mir, Frau Kranich, damals hieß ich noch Kranich, das ist ja alles ganz nett, was Sie uns hier erzählt haben, aber wir haben nicht den Eindruck, dass Sie die Entscheiderin in Ihrem Unternehmen sind. Und da habe ich dann festgestellt, okay, ich strahle genau das aus, wie es auch tatsächlich ist. Ich lasse mich leiten und habe keine eigene Entscheidungsbefugnis. Und das war so ein richtiger Schlag vor den Bug. Und seitdem habe ich angefangen, eigene Entscheidungen zu treffen. Das hat dann sukzessive dazu geführt, dass ich das Unternehmen mir selber zu eigen gemacht habe, hat aber auch dazu geführt, dass dann die geschäftliche und auch private Beziehung zu meinem Partner in die Brüche ging, was rückblickend ein sehr, sehr guter Prozess für mich gewesen ist und war quasi so der erste Schritt in Richtung Unternehmertum. Vorher habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, dass ich ja auch Unternehmerin bin, ne? als Versicherungsmaklerin. Ich habe gedacht, ja gut, ich bin halt selbstständig, ich ziehe halt meinen Stiefel durch. Aber dass man als Unternehmer auch strategisch denken kann oder irgendwie mal einen Plan hat, wo es denn hingeht. Ich wusste auch nicht, was sind KPIs und solche Sachen. Ich hatte null Plan. Und erst mit dieser Schlappe beim Jungmaklerwort habe ich überhaupt angefangen, darüber nachzudenken, dass ich ja einen Plan haben könnte.
Das heißt, war bei dir wirklich auch Learning by Doing.
Absolut, ja.
Und dann hat sich das Ganze entwickelt.
Ja, hat sich entwickelt. Ich habe auch sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt in dieser Zeit, denn dadurch, dass ich die Entscheidung nicht alle selbst getroffen habe, habe ich auch viele Entscheidungen mitgetragen, die ich heute nicht mehr so tragen würde. Und die haben zum Teil sehr, sehr viel Geld gekostet am Ende.
Ja, ja. Auch das gehört, glaube ich, dazu, dass es weh tut und man dann nur dadurch wachsen kann. In der Situation ist es immer komplett scheiße. Aber ich glaube, wenn du jetzt mit Abstand auf viele dieser Sachen quasi zurückblickst, wärst du heute nicht so, wie du bist, wäre es quasi nicht so gelaufen. Diese Steffen-Ritter-Geschichte, ich kenne die ja gefühlt schon in- und auswendig, weil das wirklich für dich eines dieser prägenden Ereignisse war. Und wenn Steffen und du im Raum sind, dann merkt man auch immer, dass euch das beide nie wieder aus dem Kopf gehen wird. Ja. Und daher finde ich das irgendwo aber auch ein unglaublich wichtiges Zeichen zum Sagen, Niederschlag heißt halt oder ein Rückschlag heißt halt, Krone richten, wieder aufsetzen und Attacke.
Ganz genau.
Gibt es hier unternehmerische Schritte, wenn wir jetzt einfach sagen, wir haben vielleicht da draußen Makler und Maklerinnen, die auch einen Niederschlag hatten oder es gerade nicht ganz so genau wissen, in welche Richtung sie laufen sollen, was du denen mit auf den Weg geben würdest?
Also es gibt ja sehr, sehr viele Punkte, die man so als Unternehmer immer im Auge behalten sollte. Eine Sache, die ich auch angetrieben durch meinen Ex-Mann immer falsch gemacht habe, war, keine Rücklagen zu bilden. Also das Geld, was reinkommt, auf den Kopf zu hauen. Und wenn dann die Steuernachzahlung kommt und wenn man vielleicht gesetzlich krankenversichert ist, noch die Nachzahlung in der gesetzlichen Krankenkasse, nachträgliche Steuervorauszahlung und auch die Vorauszahlung fürs laufende Jahr, dann kommt je nach Umsatz und Gewinn locker mal eine fünfstellige Summe zusammen. Und die hat man halt nicht mal eben in 2 Wochen durch Neuumsatz wieder drin. Das heißt, Leute, bildet Rücklagen. Das ist, es lässt einen vor allem nicht mehr los, ne? Wenn du einmal diesen Fehler gemacht hast, dann zieht sich das wie so ein Rattenschwanz durch jedes Jahr. Und wenn du einmal wenn du dann denkst, jetzt habe ich es aber ausgebügelt durch den Gewinn, den ich jetzt gemacht habe, dann kommt im nächsten Jahr eine höhere Steuerlast. Denn du musstest ja erst Gewinn machen, um die Steuern zu bezahlen. Es ist so ein Teufelskreis. Also lebt nicht über eure Verhältnisse. Lieber am Anfang zurückstecken. Im Zweifel, falls sich das Business noch nicht trägt, sucht euch einen Nebenjob.
Also, absolut.
Sucht euch einen Brotjob, sei es Gastro oder was auch immer. Irgendwas, was euch über Wasser hält, was dafür sorgt, dass ihr euch jeden Monat was zu essen kaufen könnt. Aber schmeißt das Geld nicht zum Fenster raus.
Ich glaube, es ist tatsächlich so. Wenn du einen Job hast, der dich über Wasser hält, von dem du leben kannst, dann wirst du automatisch auch bessere Verkaufsprozesse, Ergebnisse erzielen, weil du mit einer ganz anderen inneren Einstellung an die ganze Geschichte hingehst und nicht ganz so verbissen bist, dass Richtig. Du jetzt einen Abschluss machen musst.
Die Kunden merken das. Und wenn ich einfach sage, Leute, ist mir egal, ob ihr jetzt heute abschließt oder nicht. Wenn ihr Nein sagt, dann unterschreibt ihr mir das, dass ihr das nicht wollt und dann bin ich fein damit.
Völlig.
Es geht mir mittlerweile am Poppes vorbei. Aber das ist genau die Einstellung, wo die Kunden dann merken, okay, die ist nicht auf mich angewiesen. Und dann dreht sich irgendwann das Blatt. Dann sagen die Kunden, ich möchte gern bei dir Kunde werden. Was muss ich denn tun, damit du noch Kapazitäten für mich freimachen kannst?
Und das ist cool. Und das ist cool, wenn der Kunde wirklich sagt, ich will, und du quasi nicht der Bittsteller beim Kunden bist oder ein billiger Dienstleister, sondern quasi seine Lösung und er sogar bereit dafür ist, eine Extrameile zu gehen. Ja. Nee. Und ich glaube, das Schöne ist, und deswegen kennen wir beide uns ja auch so gut, weil wir beide dann doch viel Freude daran haben, unsere Branche so ein bisschen besser zu machen und auch bei vielen Young-Makler, Jungmakler-Veranstaltungen oder Ähnliches dabei sind. Und du hast letztens, ich glaube schon gar nicht so lange her, 2-3 Tage, einen Post gemacht, wo du Geschäft abgegeben hast und einen Kollegen Sachen für dich übernehmen lässt. Beziehungsweise hast du dann quasi thematisiert. Oder bin ich jetzt falsch?
Wiederhol bitte die Frage nochmal. Du warst gerade technisch abgehackt.
Ja, ich wiederhole es nochmal. Ich sagte, wir beide kennen uns ja quasi aus unterschiedlichen Young- und Jungmakler-Netzwerken, wo es darum geht, sich gegenseitig zu supporten, die Branche so ein bisschen besser zu machen und nicht mehr draußen mit dem Bauchladen rumzulaufen, zum sagen, wir können alles am besten. Und ich meine, ich hätte vor 2-3 Tagen auch einen Beitrag von dir gesehen, wo es genau darum geht.
Ja, Tatsache.
So, und ich hab eine super Einladung, wo ich glaube, dass es ganz gut passt. Glaubst du, dass wenn du mir einen Kunden rüberschickst, dass ich dir diesen Kunde Punkt A wegnehmen will, beziehungsweise wegnehmen kann, nur weil ich in irgendwas besser bin als du? Und glaubst du, es wäre andersrum der Fall? Weil ich hatte mal, ich möchte die Einladung erklären, den Fall, wo ich erklärt habe, dass ein sehr geschätzter Kollege von mir, Martin Markowski, du kennst ihn auch,
ja.
unser Hundegott, habe ich mal anderen Kollegen das Geschäftsmodell erklärt. Dann hat einer der anwesenden Kollegen gesagt, ja, aber das ist ja dumm von Martin, weil wenn ich zu dem Kunde gehe, dann nehme ich ihm das weg, warum macht er nicht alles bei dem Kunden? Dann habe ich gesagt, ja, eben weil er genau für das als Experte wahrgenommen wird und genau deswegen so erfolgreich ist. Und da war dann felsenfest der andere der Überzeugung, er könnte jedem anderen, der quasi nur eine Sparte oder seine Persönlichkeit verkauft, Kunden wegnehmen. Jetzt gibst du Kunden jemand anders, Conny. Glaubst du, derjenige, oder wenn ich zufälligerweise an eine deiner Kundinnen am Volksfest hinlaufen würde, könnte dir deine Kunden so einfach wegnehmen?
Boah, also...
Ich habe es bewusst ein bisschen plump und provozierend formuliert.
Ich finde es immer ein bisschen schwierig, denn ganz ehrlich, der Kunde gehört doch auch dazu. Also ich nehme ja niemanden den Kunden weg und du nimmst auch niemanden den Kunden weg. Der Kunde ist ja kein Objekt, was man sich hin und her spielt, ne? Sondern die Kunden sind ja aus einem gewissen Grund bei mir oder sie sind aus einem gewissen Grund bei dir. Ich weiß, du machst einen guten Job, du weißt, ich mache einen guten Job. Wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, hey, ich bin bisher beim Bene, dann werde ich erstmal nachfragen, okay, warum willst du denn vom Bene weg? Was ist denn da los? Ich meine, klar, wenn du am Ende sagst, ihr versteht euch nicht mehr, sucht jemand anderen, der ihn gut berät, dann übernehme ich gern das Mandat, um euch beiden zu helfen. Aber nicht... Aber nicht, weil ich denke, der ist beim Bene, kommt, den hole ich jetzt zu mir. Ach, ganz ehrlich, der Kuchen ist doch groß genug. Und,
genau darum geht's. Und du hast es in deinem Beitrag ja quasi, ich glaube, Markus BAV-Leads rübergegeben oder quasi genau. Eine Türe aufgemacht.
Richtig.
Und das ist, was ich eigentlich, worauf ich raus wollte. Hast du keine Angst, dass deine Kunden dich verlassen, weil du einen anderen ins Spiel bringst?
Nö, habe ich nicht. Das ist, stärkt doch eher meine eigene Kompetenz. Wenn am Ende der Kunde geht, weil er der Meinung ist, der andere soll bitte alles machen, er fühlt sich dort besser aufgehoben, dann wäre der Kunde sowieso früher oder später gegangen. Und dann sage ich, gut, dann viel Erfolg und alles Gute. Aber ich habe da keine Angst davor. Ganz ehrlich, ich habe der Kunde kam zu mir, beziehungsweise ich kam zu dem Kunden über eine Mitarbeiterin. Und ich habe festgestellt, das, was der Kunde will, ist viel größer als das, was ich eigentlich leisten kann. Eine einfache Direktversicherung, das kriege ich hin. Das ist Butter- und Brotgeschäft. Aber wenn der Kunde sagt, ich möchte gerne für die gesamte Belegschaft ein Konzept mit betrieblicher Altersvorsorge, betrieblicher Krankenversicherung, mit Versorgungsordnung, mit allem drum und dran, möglichst auch so, dass ich alle Mitarbeiter abhole, dann hängt da ein bisschen mehr dran. Und da habe ich weder die Zeit noch die Nerven dafür. Ich bin da nicht firm. Das kostet mich so viel Zeit, mich da auch nur ansatzweise einzuarbeiten, dass ich, egal was ich da an Umsatz mache, das auch gar nicht für mich lohnt. Dann gebe ich es lieber ab. Das hat 5 Minuten im Gespräch gekostet, dass ich gesagt habe, ich empfehle hier einen Kollegen, habe beide Kontaktdaten ausgetauscht und am Ende sind alle happy. Ich habe sogar eine kleine Tippgeberprovision bekommen für 5 Minuten Reden. Also alles gut.
Und Kunde war zufrieden.
Ja, super zufrieden. Der hat mir hinterher gesagt, ich wusste noch gar nicht, dass man eine Versorgungsordnung braucht oder so. Und am Ende hat der Kunde so ein richtig geiles Konzept gemacht. Also nicht nur Pflichtzuschuss 15%, der hat 40% obendrauf gelegt und eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge
cool.
Auch noch.
Cool. Und genau darum geht's. Meine Einleitung war vielleicht doch holpriger, als ich es eigentlich gewollt habe. Wenn wir Kunden weiterempfehlen oder eine Kundenleihe, wie man das jetzt vielleicht auch nennen kann, dann stärkt das bei 99% der Kunden eigentlich die eigene Position und schwächt sie nicht.
Absolut. Absolut.
Das ist Punkt 1. Und das Zweite, was ich so ein bisschen glaube, wie du vorher gesagt hast, deine Kunden kommen zu dir, vor allem auch wegen deiner Persönlichkeit und nicht nur wegen deiner Fachkompetenz. Und deswegen glaube ich, dass wenn du einen Kunde hast und den an jemand anders weitergibst, der kommt trotzdem wieder zu dir zurück, weil er will ja den Rat von Conny.
Ja.
Es ist egal, ob jetzt Markus da einen riesen Job gemacht hat, sondern du wirst im Zweifel der Ansprechpartner bleiben, bei 99%.
Genau.
Und wie du es so schön gesagt hast, wenn mal ein Kunde kommt und sagt, hey, ich fühle mich bei einem anderen Makler vielleicht auch wohler, dann wäre sowieso irgendwann gegangen und dann hast du im Zweifel den Vorteil, du konntest ihn an jemand weitergeben, wo du auch noch weißt, dass er einen guten Job macht und man gemeinsam am gleichen in die gleiche Richtung läuft.
Ja, ich habe es auch hier in Ilmenau. Ich habe auch einen bekannten Makler hier, mit dem verstehe ich mich gut. Wir trinken immer mal Kaffee zusammen. Und irgendwann rief er mich mal an und sagte, du, ich habe hier Kunden von dir, die wollen zu mir wechseln. Und dann habe ich gesagt, okay, haben die irgendwas erzählt? Ja, ach, dieses und jenes, das war irgendwie eine Kleinigkeit. Aber dann dachte ich, gut, wenn sie wechseln wollen und sich woanders wohler fühlen, dann halte ich sie nicht auf. Das bringt doch der Geschäftsbeziehung nichts, wenn sich keiner mehr wohlfühlt.
Null. Dann ist es so. Ich habe ja hier meinen Enrico Pedrolo, der wohnt 500 Meter von mir weg. Wir machen seit 10 Jahren quasi genau das gleiche Geschäft. Wir hatten gegenseitig noch nicht einen einzigen Ordner von dem anderen auf dem Tisch liegen.
Ja. Denn wenn du deine Arbeit gut machst, rennt dir auch keiner weg.
So, und wir im Zweifel einfach auch andere Menschen ansprechen. Und dann ist es doch bei uns beiden jetzt zum Beispiel so, seit einem halben Jahr machen wir ganz viele Sachen zusammen, arbeiten unseren Prozessen, wollen uns gegenseitig verbessern. Wo wenn du das jemand anderem erzählst, außerhalb unserer Branche, die sagen, hey Benne, du kannst doch nicht jemand, der genau das Gleiche macht, quasi sagen, was du gut machst und was du schlecht machst. Sag ich, doch klar, weil er kann mir auch Sachen sagen, die ich gut und schlecht, oder die er gut macht und die nicht so laufen, dass ich es anders machen sollte. Mhm. Und das ist das Coole an dem Spirit und da gehörst du ja auch dazu, zu dieser Community, zu meiner Bubble, wie ich es immer nenne. Das ist, was ich an unserer Branche sehr liebe, aber auch eine Zeit lang gebraucht habe, es wieder aufzubauen, dass wenn du mit den richtigen Menschen auch in so einer Branche wie der Versicherungsbranche unterwegs bist, wo du im Zweifel im Vertrieb nur Geld verdienst, wenn du Kunden abschließt,
ja,
es einfach echt Spaß machen kann, wenn man ein Team hat, auf das man sich verlassen kann.
Absolut. Und das ist auch das, was ich an der Jungmakler-Bubble total liebe. Dieses gegenseitige Supporten, dieses Feiern des Geschäftsmodells des anderen, dieses absolute Gönnung. Also dieses, ja, geil, wenn du so und so viel Neukunden im Monat gewinnst, dann ist es nicht irgendwie neidbehaftet, sondern stark, du hast eine gute Arbeit gemacht. Und es ist einfach nicht so dieses Hauen und Stechen, wie ich das so von früher noch kenne. Es ist eine ganz andere Mentalität.
Ja, absolut. Es ist und es fühlt sich einfach wie so ein cooles Klassentreffen mit den Leuten an, die du gern hast, weil es nicht darum geht, wer der Schönste, Größte oder Stärkste ist, sondern weil es darum geht, was mache ich, wer bin ich und wie können wir uns gegenseitig helfen.
Genau.
Und dafür finde ich diese Spots, das, was ich vorher auch gesagt habe, wir sehen uns bestimmt, Conny, 10-mal im Jahr,
ja,
obwohl wir eigentlich brutal weit auseinander wohnen.
Mhm.
Und so doof es klingt, in der freien Wildbahn höchstwahrscheinlich aus nicht so gut befreundet werden, wie wir es inzwischen sind.
Vermutlich. Wir würden uns wahrscheinlich überhaupt nicht begegnen, weil wir vollkommen unterschiedliche Lebensrealitäten haben.
Das hast du sehr schön gesagt und deswegen, und das ist zum Beispiel was, warum ich so unglaublich gerne auch auf Netzwerktreffen gehe, weil es mir ganz oft dann auch einfach einen anderen Blickwinkel auf Sachen gibt, sich mit Menschen auszutauschen, die einfach dann ein gleiches Ziel haben, auch wenn sie völlig anders sind als man selber.
Ja, ganz genau.
Und daher glaube ich, um dieses Thema zu closen, für dich war damals der Misserfolg beim Jungmakler Award ein mega Start in diese Branche und hat dich irgendwo so ein bisschen weitergebracht. Bei mir war es quasi mehr oder weniger relativ ähnlich. Einfach durch die Teilnahme an dieser Geschichte in eine Community reinzukommen, war ein mega Mehrwert. Und daher auch hier, ich sag's glaube fast in jeder Folge, jeder junge Makler sollte sich eine Bubble suchen, sollte sich ein Netzwerk suchen und hier nicht quasi reingehen und sagen, ich bin der Größte, Schönste, Beste, sondern wirklich lernen, aber auch geben. Und da kann für viele Jungmakler, glaube ich, gerade auch die Teilnahme an einem Jungmakler Award ein riesen Meilenstein in der Entwicklung seines Unternehmerbusinesses sein.
Absolut. Und ich meine, es ist ein Fragebogen, den man ausfüllt. Und selbst wenn man nicht in eins von den weiteren Castings kommt, ist man ja trotzdem dann in der Bubble drinne und man darf an der Jungmakler Masterclass teilnehmen. Und die ist ein riesiges Netzwerktreffen. Also alles, was ich dort auch mitnehme an neuem Wissen, an Impulsen, an Kontakten, das ist so wertvoll. Und ich habe auch das Gefühl, erst seit 2023 war das, glaube ich, da war die erste Jungmakler Masterclass. Erst dort mit den Netzwerken und den Impulsen, die ich dort mitgenommen habe, bin ich so richtig auf die Überholspur gegangen. Also das war nochmal so ein richtiger Boost, auch eine Wahnsinnsmotivation, was man alles machen und erreichen kann und zu wissen, okay, ich habe jetzt diesen und jenen und alle möglichen Kontakte und wenn ich ein Thema habe, dann rufe ich die einfach an und jeder von dem nimmt sich die Zeit und redet mit mir. Und das ist großartig.
Absolut. Das ist um das immer zu erklären, ich sage immer, wenn ich eine BU-Frage habe, kann ich mir inzwischen raussuchen, welchen hochdotierten BU-Experten ich anrufen kann, eben durch diese Bubble, die es da inzwischen in unserer Branche gibt. Ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Bubblen, die sich vielleicht nicht immer überschneiden, sondern nur an gewissen Enden. Aber ich glaube, jeder sollte sich eine Bubble suchen oder aufbauen.
Ja, absolut.
Damit kommen wir zum letzten Punkt. Ich habe heute gelesen und ich weiß es natürlich auch, du warst letzte Woche schon wieder, so darf ich es offenbar, schon wieder auf einer Vacation. Arbeitest du eigentlich nichts, Conny?
Ja, manchmal kommt es mir auch so vor. Nee, also aktuell häuft es sich tatsächlich so Vacations, aber das gibt es immer mal, dass man einfach so mal eine halbe Woche weg ist. Und diese Vacations, die sind ja, es ist ja nicht so, dass man dort nichts machen würde. Es ist ja nicht Vacation, sondern es ist Workation. Mhm. Es ist halt Arbeit am Unternehmen, es ist Arbeit an der Persönlichkeit. Es gehört ja auch alles dazu, mal abgesehen von Kundenberatungen. Und
ja.
Bei diesen Workations ist es halt so, dass eine gewisse Anzahl von jungen MaklerInnen zusammenkommen irgendwie 30 Leute waren es diesmal. Wir haben eine coole Location gehabt, also in einem Kurhotel. Wir waren in einer tollen Landschaft. Wir hatten ganz viel fachlichen Input. Es waren auch einige Versicherer mit an Bord, wo man auch noch Neues lernen konnte. Wir hatten auch Zeit zum Austausch. Wir haben Wanderungen gemacht. Wir hatten eine Fuck-Up-Night. Das war wirklich cool. Hat so jeder, der wollte, von seinem größten Misserfolg erzählt. Und es war total erdend, weil man festgestellt hat, okay, die anderen Finanzprofis haben auch schon finanziell fragwürdige Entscheidungen getroffen. Und zwar nicht zu knapp.
Also tut manchmal gut, gell, wenn man sieht, dass andere auch in Scheiße gegriffen haben.
Ja, und es war unglaublich verbindend. Für mich auch erholsam, zumindest so fürs Gemüt, weil ich diese Landschaft total liebe. Jetzt nicht körperlich erholsam, die Betten im Hotel fand ich jetzt nicht so klasse. aber ich nehme total viel mit und ich hatte auch den Freiraum, trotzdem ein bisschen was abzuarbeiten. Ich habe jetzt zwar keine Kundentermine wahrgenommen, aber es kommen ja trotzdem jeden Tag E-Mails rein mit irgendwelchen Anfragen, mit irgendwelchen Berechnungen oder irgendwelchen Themen. Also ich konnte war trotzdem verfügbar für meine Kunden. Also es war so eine ideale Veranstaltung, um so alle Sinne und alle Themen zu bespielen.
Ja, weil es geht ja in unserem Business inzwischen echt ganz viel darum, wie organisiere ich mich, wie baue ich Prozesse, wo finde ich Lösung und wo bekomme ich Kunden her.
Ja.
Also ich glaube, das Schwierigste an unserem Job ist nicht immer wie früher die Beratung an sich. Ich glaube, dass wirklich, wie wir vorher schon besprochen haben, 99% da draußen am Kunden einen guten Job machen, wo wir zwei oder jeder andere vielleicht eine andere Lösung für ein Problem hat, die aber weder gut noch schlecht sein muss. Ich glaube, das eigentlich Schwierige ist, wirklich ein Unternehmen zu bauen, das langfristig existieren kann und halt auch regelmäßig Kunden zu bekommen.
Richtig. Consistency is the key.
Das hast du sehr schön gesagt. Und damit kommen wir zum Schlusswort. Das gebe ich dir, beziehungsweise hast du 3 Tipps, die du Jungmaklern oder Maklern geben würdest, die sagen, ich möchte mein Business so ein bisschen neu aufstellen und vielleicht auch mit Social Media oder LinkedIn anfangen?
Wenn wir das Thema Social Media mit reinnehmen, dann auf
du darfst auch Social Media weglassen, wenn du 3 andere Tipps hast.
Also, wenn ich mich als Makler neu aufstellen will, ich denke jetzt so ein bisschen wie ich so von ich nehme alles, was kommt, zu einer Spezialisierung gekommen bin, schauen, was kann ich gut und was macht mir Freude. Und daraus meine Kernthemen ableiten und auch meine Zielgruppe definieren. Vielleicht findet sich das ja schon im Bestand. Also ganz viele Themen muss man ja nicht neu erfinden. Bei mir hat sich rauskristallisiert. Ich habe super viele Akademiker. Ich meine, ich war an der Technischen Uni. Ich habe super viele Kunden von dort. Und deswegen habe ich auf Akademiker das gemünzt, noch ein bisschen mehr eingegrenzt, dann auf Frauen, dann wusste ich, BU und Altersvorsorge macht mir Spaß. Zack, Zielgruppe und Thema. Und wenn ich das weiß, dann überlege ich mir, auf welchem Weg kann ich die denn erreichen? Muss das Social Media sein? Kann das vielleicht ein anderer Weg sein? Eine Uni-Zeitschrift oder Veranstaltungen an der Uni oder lokal irgendwas? Es gibt ja unglaublich viele Wege, sichtbar zu werden, nicht nur über Social Media. Und wenn ich mir diesen Weg ausgewählt habe, dann brauche ich eine Strategie, die ich auch in meinen Arbeitsalltag integrieren kann. Denn nur weil ich jetzt was mehr oder neu mache, heißt das ja nicht, dass der Rest wegfällt. Ich habe ja trotzdem meinen Bestand. Ich habe ja trotzdem die Kunden, die vor der Tür stehen, die Anfragen, die ich zu bearbeiten habe. Ich muss ja trotzdem jede Woche Brot und Butter kaufen. Also ich muss das irgendwie in meinen Arbeitsalltag gut integrieren können und brauche da irgendwie ein bisschen Regelmäßigkeit. Denn der Erfolg, der kommt nicht über Nacht, zumindest bei den allermeisten, sondern der kommt, weil man dranbleibt. Und so kann man Schritt für Schritt aus einem entweder noch gar nicht vorhandenen Geschäftsmodell oder einem, ich nehme alle Kunden oder wie auch immer, so kann man Schritt für Schritt sich spezialisieren und ein bisschen spitzer in den Markt gehen und sich eine neue Zielrichtung geben. Klar, es gibt auch super Generalisten. Ich weiß, dass auch beim Jungmakler-Award Generalisten dabei waren, die eben sagen, ich nehme alle, die kommen, zum Beispiel von hier bis zum dritten Nachbardorf. Aber dann habe ich halt auch eine Zielgruppe und dann weiß ich auch, wie ich die bedienen kann. Und dann sind das zum Beispiel, dann spreche ich zum Beispiel mit denen absolut die gleiche Sprache, den gleichen Dialekt, dann haben wir die gleichen Themen. Ist auch eine Zielgruppe. Aber ich muss halt wissen, wie ich sie bespiele und wie ich mich dort positioniere.
Ich finde, wir haben ja ein gutes Beispiel. Ich glaube, du kennst schon auch Daniel Winkler, aka die Finanzspinne. Daniel hat seine drei Ortschaften, wo er sich wohlfühlt, weil er seinen schwäbischen Akzent, der zum Beispiel ganz anders ist als meiner, da sprechen kann, da vor Ort aktiv ist und da einfach sich wohlfühlt. Und dann ist es völlig fein und es ist auch eine Zielgruppe. Also es muss nicht immer, ich mache BU-Versicherung für zwei verschiedene Froscharten sein. Also es muss nicht komplett nischig sein. Auch wenn natürlich, glaube ich, du dir langfristig leichter tust, einen Markt zu erobern, wenn du komplett nischig bist.
Ja, das stimmt, aber ich muss doch nicht den ganzen Markt erobern. Es reicht doch, wenn ich das Unternehmen so aufbaue, dass ich ein gutes Leben habe und dass ich, ich muss nicht überall Nummer eins sein. Das muss ja gar nicht Ziel sein.
Dominieren war das falsche Wort. Erobern wäre genauso falsch, eine Daseinsberechtigung zu bekommen und wirtschaften zu können. Ja.
Genau, so und am Ende sind wir doch alle Unternehmer. Wir sind in der Verpflichtung, zwar auch unseren Kunden gegenüber, aber auch uns selbst gegenüber. Also wir machen doch das Unternehmen nicht zum reinen Selbstzweck, sondern wir wollen doch davon leben. Wir wollen ein schönes Leben haben und das dürfen wir uns auch zugestehen. Dazu gehört übrigens auch, das eigene Wohlbefinden nicht außer Acht zu lassen. Und klar kann man mal eine Zeit lang meines Erachtens 60 bis 80 Stunden die Woche durchschuften, wenn man eine Vision hat und einen Traum hat, an den man glaubt. Aber ich bin auch der Meinung, dass man, wenn man das ein bisschen streckt und sich ein bisschen mehr Zeit gibt, dass man das auch locker mit 40 Stunden in der Woche hinkriegt. Und man muss dafür nicht sein Leben aufgeben, denn am Ende hat man nur dieses eine Leben.
Ist so. Und was zur Wahrheit auch zugehört, das Letzte, was ich heute sagen möchte, man kommt mit einer 40-Stunden-Woche, sagen wir, im Durchschnitt gut hin. 40 Stunden als Unternehmer heißt aber manchmal auch, ich arbeite von 7 bis 10, von 13 bis 16 und mache dann um 22 Uhr bis 23 Uhr in einer Hochphase oder Drangphase nochmal der Laptop an und kann dazwischen einkaufen gehen, Kaffee trinken gehen und ein schönes Leben haben.
Genau.
Ich finde, das gehört auch zur Wahrheit dazu, aber ich bin völlig bei dir. Du musst nicht konstant durchhasseln und sagen, je mehr ich arbeite, umso besser wird das Ganze.
Richtig. Fokussiert arbeiten, die Dinge bevorzugen, die wirklich ein Ziel verfolgen. Und die Dinge, die einen nur Zeit rauben und nicht wichtig sind, delegieren oder sein lassen.
Perfekt. Conny, das war ein super Schlusswort. Ich bedanke mich für 1 Stunde und 2 Minuten. Ich glaube, es war die längste Podcast-Folge, die ich hier gemacht habe. Hat mir mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank für die Einladung.
Immer gerne. In diesem Sinne, Makler und Vermittler Podcast, over and out.